Nicolas Jamiosch und Anja Arnold. DealTerms.VC. Von Handwerk, Kunst und Philosophie der Venture Capital Finanzierung von Startups in Deutschland. Unsere Gesellschaft braucht Startups. Althergebrachte Unternehmen sind oft in allzu festen Strukturen gefangen. Startups hingegen können schnell und innovativ sein. Venture Capital ist dabei der Treibstoff für schnell wachsende Unternehmen und ihre disruptiven Innovationen. Denn nur die allerwenigsten der oft jungen Gründer verfügen über die finanziellen Mittel, um ihre Ideen Realität werden zu lassen. Doch wie funktioniert Venture Capital? Wie kann man sich solche Investments vorstellen und wie arbeiten Kapitalgeber und Gründer zusammen? Was hat es mit den oft komplexen Verträgen der Finanzierungsrunden auf sich, die auf Gründer schnell abschreckend wirken? Diese Blinks versorgen Gründer, aber auch Investoren mit viel praktischem Wissen zu relevanten Aspekten und typischen Terms eines Venture Deals. Vor allem spinnen diese Blinks auch einen roten Faden, von den ersten Schritten bis zum Verkauf des Unternehmens. Blink Nummer 1. Venture Capital finanziert Gründer und Unternehmen praktisch ohne Sicherheiten. Das ist riskant, aber lukrativ. Ob ein Unternehmen appreciated wird oder nicht so dein Cup of Tea ist, die Sprache in Startup-Kreisen ist ganz schön eigen, teils komisch und in jedem Fall sehr englisch geprägt. Bei all den Anglizismen kann man leicht vergessen, was die Begriffe eigentlich bedeuten. Wusstest du, dass Venture Wagen bedeutet? In diesem Sinne haben Venture Investments einen sprechenden Namen. Denn die Idee dieser Investments ist, dass der Investor mit seinem Eigenkapital haftet. Ein ganz schönes Risiko, denn im Gegensatz zur klassischen Bankfinanzierung, die mit Krediten arbeitet, gehen VC-Deals so gut wie immer ohne Sicherheiten über die Bühne. Doch gleichzeitig hat man auch die Aussicht auf eine hohe Rendite. Im amerikanischen Raum ist Venture Capitalism weiter verbreitet als im deutschen Raum. 11% der dortigen Jobs stammen aus Unternehmen, die mit Wagniskapital gegründet wurden. Auch der Wille zum Risiko und damit zu einem möglichen Scheitern ist ausgeprägter. Bei Großinvestoren, wie zum Beispiel PayPal-Gründer Peter Thiel, ist dort eine ganz bestimmte Denke verbreitet. Jedes Investment muss die Chance auf einen Superhit haben. Ein solcher Superhit kann das ursprüngliche Investment etwa ver50-fachen. Ein einziges geniales Investment muss einen solch großen Gewinn bringen, dass es egal ist, wenn alle anderen Investments in die Hose gehen. Diese Art zu denken mag mathematisch vielleicht Sinn ergeben. Sie ist aber nur möglich, wenn man davon ausgeht, dass man in Unternehmen investiert, die für mehrere Milliarden Euro verkauft werden. Solche Verkäufe sind allerdings absolute Ausnahmen und im hiesigen Raum kaum realistisch. Außerdem ist das Risiko eines Totalausfalls hoch. Darum ist es sinnvoller, nicht den einen absoluten Hit anzupeilen, sondern als Investor lieber schwäbisch zu diversifizieren. Diversifizieren heißt ausweiten. Es werden typischerweise an die 20 Investments aus einem Investmenttopf getätigt. Diese Investments nennt man zusammengefasst den Vintage, geklaut aus dem Weinbau, wo man die entstehenden Weine Jahrgängen zurechnet, die mal besonders gut oder auch eher mäßig ausfallen. Statistisch gesehen sollten in diesem Paket ein paar Hits dabei sein, bei denen man das Zehnfache von dem zurückbekommt, was man investiert hat. Dazu kommen einige ganz gute Erfolge mit 2- bis 4-fachen Return und auch Totalausfälle. Mit dieser Strategie spielt man bei mehreren guten Exits und ohne Totalausfall von 90% der Deals eine entsprechende Rendite ein, ganz ohne Superhit. Blink Nummer 2. Bevor VC-Investoren große Beträge investieren, helfen Business Angels in der Seed-Phase. Schnell sehr viel Geld auf dem Unternehmenskonto zu haben, ist verlockend. Doch ist es auch sinnvoll? Und wie funktionieren Investitionsrunden? Was für Investitionen für ein Unternehmen sinnvoll sind, hängt davon ab, in welcher Phase sich dieses Unternehmen befindet. Am Anfang, in der sogenannten Seed-Phase, investieren beispielsweise vor allem Angel-Investoren. Sie verfolgen unterschiedliche Ziele, wollen aber vor allem junge Unternehmen unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Startup bereits eine GmbH oder eine UG und es gibt ein erstes Pitch-Deck. Mit einem Pitch präsentiert man kurz und knackig seine Geschäftsidee. Man umreißt zum Beispiel das Projekt und beschreibt den Zielmarkt. Seed-Finanzierungen umfassen beispielsweise in der Internetbranche für gewöhnlich kleine bis mittlere 6-stellige Beträge. In den nächsten Finanzierungsrunden kommen dann professionelle VC-Investoren ins Spiel. Diese Runden nennt man Serie-Finanzierungen. Sie reichen von der anfänglichen Serie A-Finanzierungsrunde bis zur Serie E-Finanzierungsrunde oder weiter. Der Umfang dieser Finanzierungsrunden ist entsprechend höher und in der Regel mit starken Wachstumsplänen verbunden. Damit es in A-Runden Geld gibt, muss ein Unternehmen bereits gewisse Dinge nachweisen können. Eine PowerPoint-Präsentation der Idee reicht an dieser Stelle nicht mehr aus. Bestandteile einer Investmentplanung sind normalerweise Rechnungen über Gewinn und Verlust und eine vereinfachte Cashflow-Rechnung, also wie viel Geld in einer gewissen Zeit zu- und abfließen wird. Investoren erwarten zu diesem Zeitpunkt in jedem Fall auch den sogenannten Proof of Concept für das erste Produkt. Die prinzipielle Durchführbarkeit eines Vorhabens muss also belegt sein. In Deutschland bekommen Unternehmen in A-Serien zwischen 1 und 10 Millionen Euro. Was jedoch in allen Phasen der Finanzierung eine gleichbleibende Rolle spielt, ist das Prinzip der Bewertung und Verwässerung. Zu Beginn werden die Anteile zum Nominalwert des Stammkapitals unter allen Gründern aufgeteilt. In der Folge ergibt sich der jeweilige Anteilspreis aus dem geschätzten Wert des Unternehmens. Ein Investor, der sich beteiligen will, zahlt bei einer Finanzierungsrunde einen gewissen Betrag in das Unternehmen ein und erhält dafür im Gegenzug Anteile bzw. eine prozentuale Beteiligung am Eigenkapital, was zur Verwässerung führt. Betrachtet man eine typische GmbH-Gründung, beläuft sich das Stammkapital auf 25.000 Euro. Den Gründern gehören 25.000 Anteile zu nominal 1 Euro bzw. 100% des Stammkapitals der Gesellschaft. Mit jeder Investition von außen erhöhen sich das Stammkapital und die Zahl der Anteile. Das führt dazu, dass die Gründer weiter 25.000 Anteile halten, aber prozentual geringer am Stammkapital beteiligt sind. Letztlich ergibt sich ihre prozentuale Beteiligung immer aus der Zahl ihrer eigenen Anteile im Verhältnis zur Zahl der neu ausgegebenen Anteile an Investoren. Blink Nummer 3. Gründer sollten sich gut überlegen, wie viel Geld sie brauchen und welcher Investor der richtige ist. Ob kleinerer Betrag oder Riesensumme, ein Kapitalgeber orientiert sich in seinen Investitionen immer daran, was er seinen Gründern zutraut. Er erwartet in der Zukunft ein gewisses Ergebnis und investiert dementsprechend eine Summe X in ein Startup. Die Höhe des Betrags wirkt damit unmittelbar als Bewertung des Startups. Doch junge, unerfahrene Gründer sollten nicht zu viel auf solche monetären Bewertungen geben. Finanzierungsrunden sind oftmals Statussymbole, die wie Schwanzvergleiche wirken. Gerade in der Seed-Runde ist der richtige Investor aber wichtiger als eine riesige Summe auf dem Firmenkonto. Denn über die Höhe der Summe, mit der das eigene Unternehmen bewertet wurde, geraten andere Faktoren schnell in Vergessenheit. Solche weichen Faktoren sind möglicherweise sogar wichtiger als eine hohe Bewertung zu Beginn. Typische Fragen wären hierbei: Mag mich der Investor? Ist er auf meiner Seite? Über was für ein Standing in der Startup-Community verfügt er? Hat er ein großes Netzwerk und wird er mir Zugang dazu verschaffen? Wenn es konkret um Zahlen geht, fehlt vielen Gründern am Anfang die Idee, was genau sie an Kapital brauchen. Investoren wollen möglichst konkret nachvollziehen, welche Ziele mit ihrem Kapital erreicht werden sollen. Daher gibt es Due Diligence-Prüfungen, was im übertragenen Sinne mit im Verkehr gebotene Sorgfalt übersetzt werden kann. Eine solche Prüfung analysiert Stärken und Schwächen sowie die entsprechenden Risiken und spielt daher eine wichtige Rolle bei der Wertermittlung. Venture-Investoren und Business Angels mögen es nicht, wenn Gründer sich mit dem Investment erstmal ihr eigenes Gehalt erhöhen oder Altlasten ausgleichen. Das sogenannte Fresh Money eines Investors sollte daher immer voll und ganz in die Gesellschaft fließen. Der Investor wiederum muss sich klarmachen, ob die Wunschbewertung eines Gründerteams für ihn ökonomisch sinnvoll ist. Die Frage, die sich ein Investor stellen sollte, ist praktisch immer dieselbe. Wie viel werden meine Anteile zukünftig wert sein, wenn ich jetzt 100.000 Euro für 5% des Unternehmens ausgebe? Die Summe X, die die Anteile einmal einbringen sollen, unterscheidet sich dabei je nach Zeitpunkt, zu dem man investiert. Steckt man sein Geld in der frühen Seed-Phase in ein Unternehmen, wo es typischerweise ein Totalausfallrisiko von über 50% gibt, sollte mindestens das Zehnfache herauskommen. Wer 100.000 Euro investiert, spekuliert damit auf 1 Million Euro beim Exit, also beim Verkauf. Wie genau so ein Exit aussieht, darum geht es im nächsten Blink. Blink Nummer 4. Der Exit ist der Höhepunkt in der Gründer-Investoren-Beziehung. Beim Exit gehen die Interessen zwischen Angel-Investoren, VC-Investoren, Gründern und Käufern oft auseinander. das bringt auf der Zielgeraden ganz schön viele Herausforderungen mit sich. Daher sollten sowohl Gründer als auch Investoren besser heute als morgen über potenzielle Exit-Strategien nachdenken. Wann soll verkauft werden? Und an wen? Das sind die entscheidenden Fragen. In der Schlussphase zeigt sich, ob Gründer und Investor ein gutes Verhältnis, untermauert von guten Verträgen, aufbauen konnten. Ist der Käufer beispielsweise daran interessiert, das soeben erworbene Unternehmen mit den Gründern weiterzuführen, garantiert womöglich eine Vertragsklausel, dass sie weiter im Führungsbereich des Unternehmens arbeiten. Häufig werden dafür sogenannte Earn-out-Deals vereinbart. Die Gründer erhalten dann nicht direkt den gesamten Kaufpreis, sondern werden erst nach 3 oder 4 Jahren vollständig ausgezahlt. In dieser Zeit sind sie weiter im Unternehmen tätig und versuchen, bestimmte im Earn-out-Deal vereinbarte Ziele zu erreichen. Das Erreichen der Vorgaben führt dann in den meisten Fällen zu einem entsprechenden Bonus auf den vereinbarten Verkaufspreis. Gründer sollten derartige Situationen von vornherein mit einplanen. Der Exit kann auf verschiedene Weisen geschehen. Der sogenannte Trade Sale ist mit Abstand die häufigste Art. 75% der Verkäufe geschehen auf diese Art und Weise. Das Unternehmen geht an einen Käufer, der im Gegensatz zu den zuvor beteiligten Investoren ein echtes bzw. strategisches Interesse an dem Unternehmen hat. Für ein Medienhaus wäre beispielsweise der Zugewinn von jüngeren, online-affinen Nutzern und den passenden Vertriebswegen interessant. Ein Beispiel für einen Trade Sale ist der Verkauf des sozialen Netzwerks StudiVZ an die Verlagsgruppe Georg von Holzbrinck im Jahr 2007. Die restlichen 25% machen Börsengänge und Secondary Buyouts aus, bei denen Investoren ihre Anteile an andere Finanzinvestoren weiterverkaufen. Der Börsengang, auch IPO, Initial Public Offering genannt, ist dabei gewissermaßen der Königsweg. Bei einem Börsengang werden die Aktien des Startups über die Börse angeboten. Börsengänge von Startups sind im Gegensatz zu den USA hierzulande jedoch rar gesät. Nur etwa 2% der Verkäufe, die über die europäische Bühne gehen, geschehen durch ein IPO. Blink Nummer 5. Ein guter, möglichst spezialisierter Anwalt entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Bootstrapping. Das klingt aufregend nach Wildem Westen. Und der Begriff hat im Startup-Bereich auch etwas Hemdsärmeliges. Er steht für das Vorhaben, ein Unternehmen nur mit eigenem Kapital zu gründen. Bootstrap bedeutet auf Englisch so viel wie Stiefelriemen oder Schlaufe. Die Gründer ziehen sich aus eigener Kraft empor. Das geht in der Anfangsphase oft gut und ist durchaus sinnvoll. Doch irgendwann geht es nicht mehr ohne das Geld von Investoren. Spätestens dann ist es nötig, die gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen einem Profi zu überlassen. Denn für erfahrene Investoren, die regelmäßig mit hohen Summen hantieren, ist bei selbstgeschriebenen Verträgen Schluss. Derart verfasste Verträge enthalten schlichtweg zu viele Fehler, die zu beheben wiederum viel zu lange dauern würde. Man braucht also einen Rechtsexperten. Aber welchen? Schließlich kennt nicht jeder Wirtschaftsanwalt die Vertragsframeworks, die bei Venture Capital Deals üblich sind. Auch der Familienanwalt, der schon immer alles Juristische geregelt hat, ist hier falsch, genau wie ein Business Angel, der nebenher auch Anwalt ist. Das einzig Richtige ist ein echter, anerkannter Experte. Der ist zwar kostspieliger, aber eine solche Ausgabe rentiert sich in jedem Fall. Denn auch die einfachen Wirtschaftsanwälte kalkulieren mit hohen Stundensätzen, auch wenn sie sich erst in die Materie einarbeiten müssen. So wird ein vermeintlich günstigerer Anwalt im Zweifelsfalle sogar teurer. Der passende Anwalt hat dagegen jahrelange Erfahrung mit VC-Deals und kennt alle Terms und Anglizismen aus dem FF. Ein Tipp an dieser Stelle. Einen solchen Anwalt stellt man am besten über Empfehlungen von Seriengründern und erfahrenen Venture Capitalists an. Darüber hinaus ist auch ein Notar, der sich mit VC-Deals auskennt, überaus wichtig. Denn spätestens, wenn es Probleme mit der Eintragung im Handelsregister gibt oder Fragen bei der Beurkundung auftauchen, braucht es einen findigen, schnellen Notar. Auch hier hat man oft die Qual der Wahl. Grundsätzlich sind alle Notare per Notarkostengesetz dazu angeleitet, dasselbe zu berechnen. Da jedoch der offiziellen Statistik der Bundesnotarkammer zufolge im Jahr 2017 716 Notare auf ca. 3,5 Millionen Berliner entfallen, während es in Bayern nur etwa 480 Notare bei beinahe 13 Millionen Einwohnern gibt, hat man in Berlin im Zweifelsfall etwas mehr Auswahl. Da rein formell nichts dagegen spricht, sich als Münchner Unternehmen von einem Berliner Notar beurkunden zu lassen, ist dies also durchaus eine Überlegung wert. Blink Nummer 6. Beim Vertrag zwischen Gründer und Investor gibt es besonders heiß diskutierte Punkte und diverse Besonderheiten. Hat man einmal den geeigneten Rechtsbeistand gefunden, nimmt der einem aber natürlich nicht alles ab. Denn die Verträge zwischen Gründern und Investoren sind voller Fallstricke. Wir stellen die wichtigsten Punkte hier vor. Sobald die Gespräche zwischen Gründer und Venture Capitalist beginnen, empfiehlt es sich, eine Verschwiegenheitserklärung abzuschließen, ein sogenanntes Non-Disclosure Agreement. Ein solches NDA macht es möglich, dass die beiden Parteien sich frei über Ideen und andere Insider-Informationen austauschen können, die durch die Vereinbarung geschützt werden. Im Idealfall passiert das schon im frühen Stadium der Unternehmensentwicklung. In Wirklichkeit sträuben sich die meisten VC-Investoren aber davor, ein solches NDA zu unterzeichnen. Das Ganze hat einen einfachen Grund. Der Verwaltungsaufwand für Venture Capitalists, die jährlich oft hunderte bis tausende Investmentoptionen auf den Tisch liegen haben, wäre schlichtweg zu groß. Ein NDA läuft im Schnitt 3 Jahre. Investoren wären also ständig an hunderte aktive Verträge gebunden und dürften eine irre Vielzahl an Informationen nicht teilen oder verwerten. Grundsätzlich dürften viele Venture-Investoren auch ohne NDA Verschwiegenheit wahren. Schließlich wollen sie auch in Zukunft weiter Geschäfte machen. Wenn ihnen der Ruf eines Ideenklauers vorauseilt, würde wohl bald niemand mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Spätestens nach dem Abschluss eines Termsheets ist ein NDA aber anzuraten. Mit besagtem Termsheet unterbreitet ein VC-Investor Gründern ein Angebot, mit dem er sich an einer Finanzierungsrunde beteiligen möchte. Die Idee hinter dem Termsheet ist, möglichst schnell klare Verhältnisse zu schaffen und einen exklusiven Deal herauszuholen. Das Termsheet enthält, obwohl es rechtlich noch unverbindlich ist, alle wesentlichen Aspekte des zukünftigen Deals. Beispielsweise die Bewertung des Unternehmens, die Struktur der Interaktion zwischen Gründern und Investor sowie Exit-Regelungen. Garantieerklärungen zwischen Investoren und Gründern finden sich regelmäßig in einem Beteiligungsvertrag und werden oft heiß diskutiert. Garantien geben dem Investor eine zusätzliche Sicherheit. Viele Investoren halten sie für unabkömmlich, da eine Due Diligence, die eingehende Überprüfung des Unternehmens, nicht alle Aspekte abdecken kann, die für den Investoren potenziell riskant werden können. In einer Garantieerklärung sollte stehen, welche eventuell erwartbaren Umstände in der Zukunft zu einer Entwertung des Startups führen könnten, zum Beispiel ein Rechtsstreit mit einem anderen Unternehmen oder Mitarbeitern. Mit solchen festen Zusagen der Gründer wird es dem VC-Investor möglich, im Fall des Falles Schadensersatz zu fordern. Für Gründer bieten solche Garantien vor allem die Möglichkeit, Stolpersteine in der Beziehung zum zukünftigen Investor möglichst frühzeitig aus dem Weg zu räumen. Link Nummer 7. Am Ende ist ein VC-Deal in gewisser Weise eine Ehe. Hin und wieder hört man, dass ein VC-Deal als Ehe zwischen zwei Parteien beschrieben wird. Doch passt die Metapher? Werden Gründer und Investoren zu verliebten Partnern? Nun, ja und nein. Nein, weil die wirtschaftlichen Motive eindeutig im Vordergrund stehen. Und das gilt bei jedem Deal und auch immer für beide Seiten. Selbst der verliebteste Investor wird die Beziehung beenden, wenn wirtschaftliche Erfolge zu lange auf sich warten lassen oder ganz ausbleiben. Und im Gegenzug wird auch jeder Gründer die Beziehung nüchterner betrachten, wenn der Investor an späteren Finanzierungsrunden nicht mehr teilnimmt. Doch viele Dinge, die auch zum Funktionieren einer guten Ehe beitragen, gelten auch für den VC-Deal. Es fängt schon mit dem Pitch an. Falsch ist es, schon im ersten Treffen zwischen Investor und Gründer Erwartungen zu schüren, die schon bald darauf nicht erfüllt werden können. Vom Verschweigen eines bald ablaufenden Kredits oder waschechten Lügen bei der Due Diligence ganz zu schweigen. Die Krux der Beziehung ist also, die jeweiligen Erwartungen zu managen, sie also nicht zu hoch zu schrauben. Das beinhaltet auch, dass man den anderen kennen sollte. Das passiert beim Investor, der sich für die Gründer interessiert, oft automatisch. Due Diligence geht aber auch andersherum. Es gibt einige Fragen, die für Gründer möglicherweise interessant sein könnten. Aus welchem Vintage wurde in das Unternehmen investiert? Wo beteiligt sich der Investor also noch? Über wie viele Mittel verfügt der VC-Fonds, der in mein Startup investiert? Ein guter Investor wird diese Fragen gern und offen beantworten. Apropos das Gegenüber kennen. Gründer sollten auch die Hands-off-Mentalität von Venture-Kapitalisten nicht als Faulheit fehlinterpretieren. Dieses Hands-off-Verhalten kommt einfach daher, dass sie erstens meist zig andere Investments betreuen und zweitens ganz andere Dinge tun, wie zum Beispiel Fundraising. Es gehört eben zu den Grundeigenschaften der meisten Venture-Kapitalisten, dass sie in ein schon existierendes und funktionierendes Team investieren, anstatt selbst anwesend sein zu müssen. Davon ausgenommen sind beispielsweise Inkubatoren, die sich neben ihrem Investment auch als Mitunternehmer sehen und sich diese Beratertätigkeiten auch vergüten lassen. Im Verhältnis von Gründern und Investoren sollte daher eine gute Balance zwischen Kontrolle und Vertrauen gefunden werden. Wie in jeder guten Ehe gilt auch hier das Maß der goldenen Mitte. Das waren die Blinks zu DealTerms.vc von Nicolas Samios und Anja Arnold. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die Beziehung zwischen Gründer und Investoren komplex ist. So lässt es sich nicht verhindern, dass die wirtschaftlichen und ideellen Interessen beider Parteien immer wieder auseinanderdriften. Besonders beim Exit muss man aufpassen und sollte vorgesorgt haben, damit kein Partner unzufrieden aus dem Deal herausgeht. Doch trotz dieser Komplexität gibt es vor allem einen entscheidenden Schlüssel zum Erfolg: sich gegenseitig auf Augenhöhe begegnen und keine unerfüllbaren Erwartungen schüren. Hier noch ein Tipp, den du so konkret umsetzen kannst: Nicht zu lange vorgründen. Die Vorgründungsphase, also die, bevor man eine tatsächliche Gesellschaft gründet, sollte man so kurz wie möglich halten. Aus der Perspektive der Investoren wirkt die Unternehmung sonst nämlich in den meisten Fällen zu unverbindlich. Außerdem zeugt eine allzu lange Vorlaufphase nicht gerade von Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigene Idee. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff DealTerms.vc und teile deine Gedanken mit uns.